ARD. Bevor es losgeht, in diesem Podcast kommen Beschreibungen von Gewalt, psychischen Erkrankungen und Queerfeindlichkeit vor. Passt beim Hören auf euch auf oder hört die Folgen zusammen mit einer anderen Person, wenn euch das belastet. Auf einmal hört sie was, die Frau im Camper. Bis eben hat sie noch geschlafen, in ihrem weißen Wohnwagen auf dem Münsterplatz. Der ist damals im November 1990 noch ein großer Parkplatz. Es ist 5:30 Uhr früh. Draußen ist es noch dunkel. Ihr Mann und ihr Kind liegen neben ihr, die schlafen noch. Dann hört sie es wieder, einen Schrei. Die Frau ist bis heute die einzige Zeugin im Fall Raphael Blumenstock. Wir haben mit ihr telefoniert. Sie wollte nicht aufgenommen werden. Aber ich darf wiedergeben, was sie uns erzählt hat. Die Schreie kommen aus verschiedenen Richtungen. Als würde jemand gejagt werden und um sein Leben schreien. Die Frau will Hilfe holen, aber sie traut sich nicht, die Tür zu öffnen. Sie hat Angst. Will ihr Kind auf keinen Fall in Gefahr bringen. Aber dann überwindet sie sich. Sie zieht den Vorhang auf und schaut aus dem Fenster. Was sie jetzt sieht, muss sie mir nicht mehr erzählen. Ich hab's nämlich schon überall gelesen. In der Presse ist von drei Männern die Rede, die über den Münsterplatz laufen und mit einem weißen VW Scirocco davonfahren. Wie Skinheads sollen sie ausgesehen haben. Damals, 1990, scheint alles perfekt zu passen. Denn in den Zeitungen steht auch, in Raphaels Gesicht wurde ein Abdruck von einem Springerstiefel gefunden. Ich weiß auch noch, wie sich dieses Bild bei mir eingebrannt hat, als ich zum ersten Mal von dem Fall gelesen habe. Von diesem Springerstiefelabdruck in Raphaels Gesicht. Und ich dachte, wie kann es sein, dass die Polizei die Täter nicht gefunden hat? Bei so klaren Hinweisen. Also sind wir der Spur gefolgt, um vielleicht doch noch irgendwas zu finden. Und wir sind tatsächlich auf was gestoßen. Auf ein Detail, das fast alle ignoriert haben. Die Polizei, die Journalistinnen und lange auch wir selbst. Ich glaube, dieses Detail kann erklären, warum die Polizei so lange im Dunkeln getappt ist, obwohl sie so nah dran war an den mutmaßlichen Mördern von Raphael. Das ist Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Ein Podcast vom SWR mit mir, Chiara Battaglia. Folge 3, Das Phantom.
So, Record, Anruf.
Wenn Neonazis wirklich was mit Raphaels Tod zu tun haben, dann gibt es vielleicht jemanden, der mehr weiß.
Hallo.
Denn er war selbst mal einer und in der Region um Ulm richtig gut vernetzt.
Mein Name ist Achim Schmidt, ich bin... Ich muss gerade nach Deutsch umdenken. Ich bin nicht 94, ich bin 49, sorry. Bei uns ist das 49, so. Ach, das ist, ja. manchmal ist das schwierig.
Okay, nochmal.
Mein Name ist Achim Schmidt, ich bin 49 Jahre alt. Und auf 94, das muss nochmal. Mein Gott, ich krieg das nicht hin mit dem Alter.
Das war richtig.
Ja, erstmal. Ich bin 49 Jahre alt, ursprünglich aus Baden-Württemberg, lebe heute in Tennessee. Ehemaliger Rechtsextremist, ehemaliger Neonazi-Skinhead, Musiker. Heute bekämpfe ich Rassismus, bin zum Judentum konvertiert und wie gesagt lebe in Memphis, Tennessee.
Seit Achim vor über 20 Jahren aus der Szene ausgestiegen ist, hat er schon ziemlich viele Interviews gegeben. Denn Achim hat in Baden-Württemberg den deutschen Ableger des Ku Klux Klan gegründet. Ja genau, der Ku Klux Klan, der in den USA so viele rassistische Gewaltverbrechen begangen hat. Es gibt sogar ein Video von der Zeremonie auf Bild.de, wo Achim in den USA zum Clanführer ernannt wird.
The Mississippi White Knights, Ku Klux Klan.
Um ein großes brennendes Kreuz stehen lauter Männer in weißen Kutten. Achim kniet auf dem Boden.
Knight B, Sir, Achmed Schmidt, Grand Dragon, European White Knight, Realm of Germany, Ku Klux Klan.
Ich bin Ende der 80er in diese rechte Szene reingerutscht, zum 86, 87 als Teenager.
Lange vor dem Clan, da fängt alles erstmal recht harmlos an. In der Schule, mit ein paar Kassetten von den bösen Onkels.
Die jungen Leute, die wollen halt, vor allem Jungen in der Pubertät, die wollen sie aufmucken, die wollen halt der Bad Boy sein. Und dann nimmt man sich erstmal alles, was wo man mit schocken kann. Und natürlich, Nazi zu sein oder irgendwelche Nazi-Sachen, das hat funktioniert. Und so bin ich da reingerutscht durch die Musik.
Bald spielt Achim auch selbst in Bands. Sie heißen Wolfsrudel oder Höllenhunde Süddeutschland. Er rasiert sich die Haare ab und trägt Bomberjacke und Springerstiefel. Und bald klingt schon das, was mal mit Kassetten von den bösen Onkels anfing, so. So wie Achim rutschen in den 80ern ziemlich viele Jugendliche in die rechtsextreme Szene rein. Rechtsextreme Jugendgruppen und Kameradschaften ziehen in ganz Deutschland durch die Städte und feiern öffentlich die Geburtstage von Nazi-Größen wie Rudolf Hess und Adolf Hitler. Wie hier in der Doku von Spiegel TV.
Wir wollen und sowas feiern, so nach dem Motto, als ob ein Kumpel Geburtstag hätte. Das machen wir, also wie Väter haben gesagt.
Und beim Feiern bleibt es natürlich nicht.
Es hat viel, viel mehr Gewalttaten gegeben, wenn man sich sagen wir, Freitag oder Samstag getroffen hat und durch Musik eben aufgepusht war. Und dann hat man sich eben die Birne zugesoffen. Und dann irgendwann hat man geschaut, ob man irgendwo hin kann. Entweder war jemand in der Kneipe oder Bar, wo man war, und dann gab es eine Schlägerei. Oder man ist dann im Disco, da hat es geknallt. Mit den Türstehern hat es geknallt. Auf der Straße hat es mit irgendwelchen geknallt. Und wenn man keinen gefunden hat, dann hat man jemanden gesucht.
Habt ihr dann Jagd auf Opfer, auf potenzielle Opfer gemacht in der Stadt?
Es gab, also ich habe selbst dabei, war nicht dabei, aber ich kannte einige. Es gab wohl solche Vorfälle, dass in einem Park in Ulm verschiedene Skinheads auf Homosexuellenjagd gegangen sind, haben sich Motorradhelme aufgesetzt und haben geschaut, ob dann irgendwelche Homosexuellen im Park waren und haben den aufgelauert und die dann verprügelt. Also das war sehr, sehr gängig und bekannt in der Szene, dass einige Ulmer das gemacht haben.
Homosexuellenjagd. Achim sagt, dass die Ulmer Skinheads in der Szene für sowas bekannt waren. Wenn er solche Leute kannte, weiß er dann vielleicht auch...
Und hast du mal Kumpels von früher über den Fall Raphael Blumenstock sprechen hören?
Achim überlegt kurz. Aber dann sagt er, nein, hier kann er leider nicht weiterhelfen. Trotzdem, nach allem, was ich eben gehört habe, war Raphael so ziemlich genau das Feindbild, das Achim damals hatte.
Ja, vielleicht wäre Raphael ja auch ein Opfer von deiner Freundesgruppe geworden oder vielleicht auch von dir.
Sehr gut möglich.
Ja.
Ich habe nach Achim noch mit einigen Leuten gesprochen. Und immer wieder höre ich, in der Region gab es eine große rechtsextreme Szene. Und es kam auch in Ulm immer wieder zu rechtsextremer Gewalt. Irgendwann kriegen wir von einer Quelle ein paar Namen. Von Ulmer Neonazis, die vielleicht was mit der Tat zu tun haben könnten. Und einer davon geht sogar ins Telefon. Aber als ich Raphael Blumenstock sage, legt er sofort wieder auf und schreibt uns danach eine E-Mail, in der er uns mit einem Anwalt droht. Und uns sind die Hände gebunden. Als JournalistInnen können wir nicht viel mehr machen als fragen. Aber dann haben wir noch eine Idee. Was, wenn wir uns den Springerstiefelabdruck in Raphaels Gesicht noch einmal genauer ansehen? Vielleicht kann man ja daraus irgendwas ableiten, das uns weiterhilft. Also muss ich zurück zu dem hier.
Das ist auch der komplexeste Knochen, finde ich zumindest. Ja.
Und in sein Büro voller Totenköpfe.
Ich finde einen Totenschädel schön. Also ich persönlich finde es den schönsten Knochen, den wir haben.
Und du sammelst Totenköpfe, also wie viele hast du?
Ja, nicht so viele.
Stimmt, sind ja auch nur so 20 Totenköpfe im Büro von Gerichtsmediziner Sebastian Kunz. Auch auf seiner Gürtelschnalle. Und als er den Ärmel seines Hemds hochschiebt, sehe ich da ein Tattoo. Das Motiv ist, naja, ihr könnt's euch denken. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich habe nämlich einen Plan. Vielleicht können wir ja über den Abdruck herausfinden, welches Stiefelmodell die Täter getragen haben. Kunz klickt auf ein Foto auf seinem PC. Darauf Raphaels Gesicht.
Hier im rechten Gesichtsbereich ist der musterartige Abdruck, der einem Schuhabdruck gleichkommt.
Kunz zeigt auf seine Winterschuhe.
Der hat an der Seite so, sind es so rautenförmige Rillen und die so pfeilförmig angeordnet sind. Und wenn ich hier Kontakt mit meinem Gesicht hätte, dann würden sich diese Rillen hier abbilden. Das heißt, diese Rillen würde ich in meinem Gesicht sehen.
Ja.
Und dann zeigt er auf meine braunen Stiefel.
Und jetzt hast du hier so kleine runde Noppen.
Ja.
Das heißt, ich würde sowohl Rillen sehen als auch Noppen.
Okay.
Jetzt zeigt er auf die Spuren in Raphaels Gesicht.
Hier sieht man keine Noppen. Und man sieht so parallele Linien. Also dein Schuh würde schon mal nicht in Frage kommen.
Ja.
Also du machst es nicht.
Aber welches Schuhmodell passt dann dazu?
Ein Schuhabdruck oder ein Stiefelabdruck? Ich habe oft Stiefelabdruck gelesen.
Kunz deutet wieder auf das Foto. Und dann sagt er was, was meine Sicht auf den Fall komplett verändert.
Ich kann anhand dieses Abdrucks im Gesicht nicht sagen, was für ein Schuh das war.
Kunz sagt also, wir wissen gar nicht, ob der Abdruck auf Raphaels Gesicht von einem Springerstiefel kommt.
Ich kann nicht dieses Profil hier nehmen und sagen, das ist ein Springerstiefel, weil es gibt so viele unterschiedliche Schuhabdruckformen und Schuhsohlen, dass das einfach eine sehr, ich würde mal sagen, weit aus dem Fenster gelehnte Interpretation wäre.
Hier in Kunz' Büro wird mir zum ersten Mal klar, das Detail, das überall in den Zeitungen stand, an das so viele in Ulm glauben und was die Theorie, dass die Täter Neonazis waren, so viel plausibler gemacht hat, das ist nur Spekulation. Wie konnte das passieren?
Also das war die Spur damals, sag ich mal. Das war wirklich eine der Haupthypothesen damals.
Das ist wieder Manuel Köhler, der die Cold Case-Einheit bei der Ulmer Polizei leitet. Ich habe in Folge 1 schon mal kurz mit ihm gesprochen.
Und man hat wirklich, ich glaube, die rechte Szene zwischen Bodensee und Nürnberg. Jeder, der aktenkundig rechtsextrem, rechtsgerichtet war, wurde vorgeladen, wurde vernommen. Es wurden Vergleichsfingerabdrücke genommen. Aber das hat sich nie erhärten können oder nie erhärten lassen bis heute, dass die Täterschaft wirklich aus dem Bereich kommt.
Nicht nur die Bevölkerung und die Medien, sondern auch die Polizei hat sich damals auf die Nazispur konzentriert.
Warum war das die Hauptspur?
Ich glaube, dass das den Ursprung genommen hat mit diesem Schuhabdruck. Dass es tatsächlich sehr schnell in aller Munde war, dass das ein Springerstiefel gewesen sein muss.
Mhm. Köhler sagt hier also, dass sogar die Arbeit der Polizei von diesem Bild beeinflusst wurde, bis sie irgendwann selbst daran geglaubt hat. Köhlers Vorgänger, der frühere Chefermittler, hat damals sogar öffentlich betont, dass der Abdruck von einem Stiefel kommt, den nur Skinheads tragen würden. Und es gibt noch was, das eigentlich ein bisschen anders war, als wir ursprünglich dachten.
Ich habe über eine Zeugin, mit der Sie eventuell auch schon gesprochen haben, die hat ja auch die Frisuren junger Männer beschrieben.
Das war die Zeugin im Wohnwagen, von der wir am Anfang geredet haben.
Und wenn ich mir jetzt diese Frisuren so betrachte, da gibt es ja auch ein selbstgezeichnetes Bild dieser Zeugin. Hm. Das deutet für mich nicht darauf hin, dass das dann Skinheads waren.
Kurz nach der Tat hat die Polizei ein Phantombild von einem Verdächtigen gezeichnet und in der Zeitung veröffentlicht. Der Mann auf dem Bild hat richtig kurze Haare mit abrasierten Seiten. Die Zeugin war aber so unzufrieden mit dem Bild, dass sie danach selbst eins gezeichnet hat, mit drei Männern. Alle haben ungefähr die gleiche Frisur, aber die Haare sind deutlich länger. Es sieht eher so nach einer Föhnfrisur aus.
Also es waren keine Glatzen, sag ich.
Es waren keine Glatzen.
Und trotzdem waren Neonazis immer ganz oben auf unserer Liste von Tatverdächtigen.
Aber dieses Bild hat man dann sofort, wenn man Springerstiefel hört, ne, im Kopf. Also Bomberjacke, Glatze und Springerstiefel.
Ja.
Ne?
Okay. Ja. Und das will ich jetzt eigentlich auch hier mal, das ist gut möglich, dass das tatsächlich rechtsgesinnte Täter waren. Aber das ist, sag mal, an dem, was wir haben, kann man das nicht festmachen.
Ja. Was glauben Sie, warum dann alle oder sehr, sehr viele der festen Überzeugung sind, dass es ein Springerstiefel war? Also das hat sich ja total festgesetzt in den Köpfen der Menschen.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, warum sich das über die Jahre und Jahrzehnte nicht hat ausräumen lassen und warum das bei vielen die alleingültige Wahrheit darstellt.
Das ist nicht das einzige Gerücht, das sich bis heute hartnäckig hält. Bei unserer Recherche lesen und hören wir immer wieder Sachen, die so nicht stimmen. In der Zeitung und in unseren Interviews. Wir hören zum Beispiel, dass Raphael in der Tatnacht Frauenkleidung getragen haben soll.
Ich glaube, auch die Finger abgeschnitten. Habe ich in der Zeitung gelesen.
Leute erzählen uns, dass er schwul war und andere, er war eine Transfrau.
Das ist ja offensichtlich ein Jude gewesen.
Stimmt übrigens auch nicht. Die Blumenstocks versuchen immer wieder, die Dinge gerade zu rücken. 1990 lassen sie sogar eine Beschwerde in der Zeitung drucken. Und nach ziehen sie sich immer mehr zurück. Bis sie irgendwann fast gar nicht mehr mit den Medien reden. Wir sind die ersten JournalistInnen seit vielen Jahren, die die Familie an sich ranlässt. Weil wir wollten es anders machen. Keine Gerüchte streuen. Eine ist trotzdem immer skeptisch geblieben. Mutter Dolores. Sie hat Angst, dass wir am Ende wieder nur Staub aufwirbeln und alte Wunden aufreißen. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie hatte vielleicht recht. Weil machen wir nicht genau das? Wir haben wochenlang nach Nazis mit Springerstiefeln gesucht und sind dem gleichen Gerücht hinterhergerannt wie all die anderen vor uns und stehen jetzt mit leeren Händen da. Ich habe das Gefühl, bevor wir diesen Podcast rausbringen, muss ich einmal selbst mit Dolores sprechen.
Leider, leider kannst du mit keinem Blumenstock sprechen, aber auf deine Nachricht freuen sich alle Blumenstöcke.
Aber wenn wir anrufen, geht sie nicht ran. Also probieren wir es nochmal.
Leider, leider kannst du mit keinem Blumenstock sprechen.
Und nochmal.
Leider, leider.
Das Ding ist, Dolores geht aus Prinzip nicht ans Telefon, wenn sie die Nummer nicht kennt. Aber am Ende sagen die Brüder mir, sie will mich kennenlernen. Nur ins Mikro will sie nicht reden. Ich bin ziemlich nervös vor dem Treffen. Was, wenn sie bei mir genau dasselbe schlechte Gefühl hat wie bei den anderen JournalistInnen? Ende Februar stehe ich durchgefroren und angespannt in Blaustein bei Ulm. Vor dem Haus, in dem Raphael aufgewachsen ist. Die Tür geht auf. Und auf einmal bin ich gar nicht mehr nervös. Weil die Frau, die mich da aus der Tür heraus anstrahlt, ist so ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich wusste ja nur, dass sie schon fast 90 ist und sie die ganze Sache mit Raphael immer noch stark mitnimmt. Aber Dolores Blumenstock wirkt jünger als manche Menschen in meinem Alter. Sie hat schwarze Locken und wenn sie mit mir redet, funkeln ihre Augen. Und reden tut sie eigentlich ununterbrochen. Liegt anscheinend in der Familie. Sie ist heute nämlich nicht allein. Drei der Blumenstock-Brüder sind auch da. Richie, Alvaro und Eduardo. Und sogar eine Enkelin. Wir setzen uns ins Wohnzimmer und Eduardo kramt ein paar alte Videokassetten raus. Von den Familienreisen, als Raphael noch ein Kind war. Und die Familie noch komplett.
Wir können vielleicht jetzt mal vorspulen, wo es dann ein bisschen älter, wo wir alle älter sind.
Ja, der sieht meiner kleinen Schwester sehr ähnlich.
Die Enkelin hält die ganze Zeit die Hand von Dolores.
Ja, ich mach dir jetzt.
Wer hat die denn überhaupt da drauf? Milombre.
Wer ist das?
Wir sehen, wie die Familie am Strand ist. Und da ist Raphael. Er ist vielleicht 4, 5 Jahre alt. Er springt rum, reißt die Arme in die Luft. Und dann schaut mich Raphael auf einmal an, wie ich mit seiner Familie im Wohnzimmer sitze. Und ich bin gerade irgendwie ziemlich ergriffen, dass sie das mit mir teilen. Für einen Moment fühlt es sich so an, als wäre ich Teil dieser Familie.
Aber damals haben sowieso alle geraucht.
Und jetzt erzählt die Familie eine Geschichte nach der anderen über Raphael.
Raphael hört man nie auf. Von der Mensch habe ich auch Ich habe keine Ahnung.
Da fallen mir auch immer wieder noch irgendwelche anderen.
Also zum Beispiel, und Dolores erzählt die Geschichte von Raphaels Hühnerparty. Da war er kein Kind mehr. Alle mussten sich weiß und gelb anziehen. Und zu trinken gab es Eierlikör. Raphael hat Eier in die Luft geworfen und Mais, um die Hühner zu füttern. Und Dolores musste die Maiskörner noch Wochen später aus dem Flügel im Wohnzimmer pulen.
Tatsächlich, durch Raphael würde ich schon sagen, dass wir irgendwie auch eine nicht normale Familie waren.
Ja?
Ja, aber also ohne Lalle war es auch nicht so besonders normal gewesen.
Ich finde eure Familie toll.
Obwohl Raphael schon so lange tot ist, ist er hier in diesem Haus überall. Im Keller hat Dolores sogar einen Raum, in dem sie all die alten Sachen von Raphael aufgehoben hat. Ein paar davon zeigt sie mir jetzt.
Fühlt sich das gerade komisch an, so da so einfach so Sachen aufzumachen. Ist das wirklich in Ordnung? Ja.
Ein Foto von Raphael fällt mir besonders auf.
Das ist er auch, ja?
Es ist von seiner Kommunion. Da ist er vielleicht 8. Seine Eltern halten ihn im Arm und Raphael lächelt.
Süß, sehr süß aus mit dem kleinen Anzug.
Dazu hat Raphael geschrieben, auf Spanisch, El día más feliz de mi vida. Der glücklichste Tag meines Lebens. Und dann finde ich zwischen all den Erinnerungen noch was. Eine Mappe. Und darin ist was, was ich nicht erwartet hätte. Alte Zeitungsartikel mit Berichten über den Mord an Raphael.
Hast du dann immer die Zeitungsartikel so ausgeschnitten?
Ja.
Sie fragt mich, was in dem Artikel steht, den ich gerade in der Hand habe.
Da steht, auch nach 20 Jahren ein Rätsel. Na ja. Heute jährt sich der Mord an Raphael Blumstock. Eine Gedenktafel erinnert an die Tat. Ja, und dann so ein bisschen die Einzelheiten, wie er aufgefunden worden ist.
Warum hat sie diese Artikel bis heute aufbewahrt? Die Artikel, auf die sie so schlecht zu sprechen ist, die sie damals so verletzt haben. Dolores hält kurz inne. Und dann sagt sie, sie konnte die Zeitung doch nicht einfach wegschmeißen. Auch wenn sie dort immer wieder von der Gewalt lesen musste, die ihrem Sohn angetan wurde. Auch wenn dort immer wieder Sachen über Raphael geschrieben wurden, die einfach nicht stimmen. Sie musste die Artikel aufheben. Weil sie trotz aller Fehler an ihren Sohn erinnern. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt mit mir spricht. Weil, auch wenn sie Angst davor hat, dass alles wieder hochkommt, der Mord und die schlimme Zeit danach, ist ihr das Wichtigste, dass man sich an Raphael erinnert. Daran, dass er Sonnenuntergänge mochte und das Meer. Dass er fantasievoll war, eine eigene Sprache erfunden hat. Dass er Kitsch liebte und Musik von Zara Leander.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein?
Wenn man ihm es ist schön mit Dolores. Ich frage mich aber, wie es ihr gerade damit geht, dass wir einen Podcast über ihren Sohn machen.
niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen.
Sie sagt, sie hat das Gefühl, Raphael ist bei uns in guten Händen. Ihr ist es nicht wichtig, ob die Täter noch gefunden werden, weil an die Täter denkt sie nie. An Raphael denkt sie jede Stunde. Aber sie versteht, dass es ihren Söhnen wichtig ist, dass am Ende doch noch für Gerechtigkeit gesorgt wird. Nach dem Besuch bei Dolores habe ich wieder das Gefühl, dass es nicht umsonst ist, nach den Mördern zu suchen. Weil eine Spur haben wir noch. Denn eins haben wir bei der Suche nach den Tätern doch gelernt. Mein Eindruck ist, die Polizei hat viel zu sehr in eine bestimmte Richtung geschaut und dabei eine eigentlich ziemlich naheliegende Spur total vernachlässigt. Eine Spur, die erklären könnte, warum Raphaels Mörder immer noch nicht gefasst wurden. Wenn ihr Hinweise zum Fall habt, dann ruft uns an. Unter der Nummer 0711 929 11711 oder schreibt uns eine Mail an podcasts@swr.de. Die Nummer und die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes. Eure Hinweise halten wir, wenn ihr wollt, auch gern anonym. Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumstock ist eine Produktion des SWR. Host und Autorin bin ich, Chiara Battaglia. Head-Autorin Nele Grund. Recherche Karin Sens, Nele Grund und Michael Riechmann. Redaktion Alexander Gutsfeld und Benedikt Dietsch. Schnitt und Audiodesign Jo Baumann. Komposition und Arrangements Luca Sartori und Frieda Maurer von High Pitch. Komposition der Titelmelodie Raphael Blumstock, eingespielt von Alvaro Blumstock. Projektmanagement Ellen Scarlett Messing. Social Media Produktion Florian Rimmele. Technische Leitung Manuel Michalski. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistenz Surya Maric. Cover und Grafiken Sandra Armberg. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Ein besonderer Dank geht an Manuel Köhler, die Familie Blumstock für ihre liebevollen Erinnerungen und alle anderen, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich kann euch einen ganz besonderen Geschichte-Podcast empfehlen. Alles Geschichte, der History-Podcast. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück zum Ulmer Löwenmenschen und den ersten Mammutflöten. Wirklich spannend? Hört doch mal rein und lasst euch überraschen in Alles Geschichte, der History Podcast. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.